Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Endlich frei. Die Schweizer Geiseln sind aus ihrer Gefangenschaft in Pakistan geflüchtet. Schweizer Qualität. Sicher, zuverlässig und teuer. Nur, wie viel Swissness braucht's dafür? Die Debatte im Nationalrat und was der Entscheid für die Uhrenfabrik Mondain bedeutet.
Wir haben es durchgerechnet, eine Uhr bei uns, die im Laden 180 Franken kostet, würde auf 460 Franken hochgehen bei identischer Qualität.
Dann Herr im eigenen Land. Afghanistan will die NATO-Truppen früher loswerden als geplant. Und schließlich der tiefe Fall von Bo Xilai, ein Politkrimi aus der chinesischen Megacity Chongqing. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Sie lächeln und winken in die Kamera, sind wohlauf. Bilder eines lokalen Fernsehsenders zeigten heute die beiden Schweizer Geiseln auf einem pakistanischen Militärstützpunkt. Dass das Paar tatsächlich wieder frei ist, das bestätigte die offizielle Schweiz dann im Laufe des Nachmittags. Oliver Washington.
Seit heute Morgen sind die beiden Schweizer frei. Im Verlauf des Nachmittags dann konnte Außenminister Didier Burkhalter kurz mit ihnen telefonieren. Sie seien glücklich gewesen, aber auch erstaunlich ruhig.
Sie hatten wahrscheinlich noch nicht ganz realisiert, was passiert wurde. Es ist zu viel auf einem Tag, für einen Tag, aber es war ein wunderschönes Gefühl, das ist klar. Es war ein kurzes Gespräch, aber etwas, das ich nie vergessen werde.
Festgehalten wurde das Paar von den Taliban im Norden Pakistans, einer Hochburg der Taliban. Es sei den beiden gelungen, sich selber zu befreien und zu fliehen, so Burkhalter.
Sie haben sich frei gemacht, also sie haben selbst die Möglichkeit gehabt, frei zu gehen und haben sie diese Gelegenheit gepackt und sie sind jetzt frei. Sie haben viel Mut gehabt.
Kenner der Region bezweifeln dies, es sei praktisch unmöglich, aus dieser Region zu fliehen. Zudem heißt es aus Kreisen des pakistanischen Geheimdienstes und der Taliban, die Schweiz habe für die beiden ein Lösegeld bezahlt. Das war denn auch eine der zentralen Forderungen der Taliban für deren Freilassung. Bundesrat Burkhalter weist dies jedoch kurz und knapp zurück.
Für solche Sachen zahlt die Schweiz kein Lösegeld.
Wo sich die beiden zurzeit befinden und wann sie zurück in die Schweiz kommen werden, wollte Didier Burkhalter aus Sicherheitsgründen nicht sagen. Die beiden Schweizer bereisten vor 8 Monaten Pakistan und brachten sich vor diesem Hintergrund selber in Gefahr. Ob die Schweiz in solchen Situationen immer einen ähnlichen Aufwand betreiben werde, gelte es nun zu diskutieren, hielt Bundesrat Burkhalter schließlich fest.
Es sind Regionen in der Welt, wo die Entführung fast eine Industrie geworden ist. Und das müssen wir jetzt einfach als eine Tatsache ansehen und aufpassen. Das ist vor allem eine Selbstverantwortungsfrage. Und was der Staat anbelangt, müssen wir jetzt auch prüfen, wie weit der Staat sich engagieren soll in solchen Fällen.
Außenminister Burkhalter will zunächst im Bundesrat eine Diskussion darüber führen.
Oliver Washington. Und nun zu weiteren Nachrichten des Tages mit Christian Lüscher.
Wie viel Schweiz muss in einem Produkt stecken, damit es made in Switzerland ist oder sich mit dem Schweizer Kreuz schmücken darf? Solche Fragen hat der Nationalrat in einer mehrstündigen Debatte über die Swissness-Vorlage behandelt, die er schließlich klar gut hieß. Um als schweizerisch zu gelten, benötigen Lebensmittel je nach Verarbeitung 60% oder 80% Rohstoffe aus der Schweiz. Ausnahmen gelten für Naturprodukte wie Kakao, die es in der Schweiz gar nicht gibt. Industrieprodukte sind schweizerisch, wenn mindestens 60% der Herstellungskosten in der Schweiz anfallen. Nun ist der Schutz der Schweizer Botschaft in Tripolis durch Schweizer Elitesoldaten auch rechtlich abgesichert. Nach dem Ständerat hat auch der Nationalrat diesen Einsatz gutgeheißen, der vorerst auf ein halbes Jahr beschränkt ist. Die Armeeangehörigen sind bereits seit Januar in der libyschen Hauptstadt. Sie ersetzten Mitarbeiter einer privaten Sicherheitsfirma. Taxis müssen weiterhin spezielle Sitzpolster für Kinder mitführen, auch in Städten. Der Ständerat hat es abgelehnt, die Kindersitzpflicht zu lockern, wie es der Nationalrat wollte. Der Vorstoß ist damit vom Tisch. Im Ständerat war eine Mehrheit der Auffassung, die Sicherheit der Kinder sei höher zu werten als der Aufwand für Taxifahrer. Nach dem Ja zur Zweitwohnungsinitiative setzt Bundesrätin Doris Leuthardt eine Arbeitsgruppe ein. Darin sitzen unter anderem Vertreter des Initiativkomitees sowie der Kantone und des Bundes. Die Arbeitsgruppe muss einige Fragen klären, die der Initiativtext offen lässt. Zum Beispiel, wie der Begriff Zweitwohnung genau definiert werden soll. In einem anderen Punkt herrscht nun Klarheit. Alle Baugesuche, die nach dem Abstimmungssonntag eingereicht werden, müssen bereits im Licht des neuen Rechts beurteilt werden. Die SBB kann ihre neuen Doppelstockzüge nicht so bauen lassen wie geplant. Rollstuhlfahrer würden diskriminiert, hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Die SBB müsse in jedem Zug ein zusätzliches Abteil für Behinderte zur Verfügung stellen, nicht nur eines im Speisewagen. Die SBB rechnet für die 20 neuen Züge mit Mehrkosten von 10 Millionen Franken und einer zeitlichen Verzögerung von mehreren Monaten. Die meisten der 28 Todesopfer des Busunglücks im Wallis werden morgen nach Belgien geflogen, das sagte ein Sprecher des belgischen Premierministers Di Rupo in Brüssel. Die ersten Verletzten kehren heute nach Belgien zurück, einige mit Autos, andere mit einem Linienflug, wie die belgische Gesundheitsministerin sagte. Die belgische Regierung hat für morgen einen nationalen Trauertag ausgerufen. Im Kanton Wallis sollen morgen alle Fahnen auf Halbmast wehen. In Afghanistan hat Präsident Karzai erklärt, dass sein Land die Verantwortung für die Sicherheit bereits nächstes Jahr übernehmen wolle. Er sagte das nach einem Treffen mit US-Verteidigungsminister Panetta. Geplant ist eigentlich, dass die internationalen Truppen die Verantwortung 2014 an die afghanischen Kräfte übergeben. Seit gestern sind mehr als 1000 Syrer in die Türkei geflüchtet, berichten die türkischen Behörden. Mittlerweile seien fast 15.000 syrische Flüchtlinge in der Türkei registriert, sagte ein Sprecher des Außenministeriums. Im türkischen Fernsehen warf Vizeregierungschef Atalay der syrischen Führung vor, entlang der Grenze Minen zu legen, um weitere Menschen an der Flucht zu hindern. Der Internationale Währungsfonds IWF beteiligt sich mit 28 Milliarden Euro am zweiten Hilfspaket für Griechenland. Der IWF-Exekutivrat hat einen entsprechenden Kredit bewilligt. Gestern hatten die Euro-Staaten ein Rettungspaket für Griechenland von insgesamt 130 Milliarden Euro freigegeben. Die Schweizerische Nationalbank bleibt bei den rekordtiefen Zinsen. Sie belässt den Leitzins zwischen 0 und einem Viertel Prozent. Auch am Mindestkurs von 1.20 Franken pro Euro hält die Nationalbank fest. Die Schweizerische Post hat 2011 weniger Gewinn geschrieben als im Vorjahr. Er ging um 0,7% zurück auf 900 Millionen Franken. Der Umsatz sank um 100 Millionen auf 8,6 Milliarden. An der Paket- und Briefpost verdiente die Post erneut weniger. Gut lief hingegen das Geschäft der PostFinance. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, schloss bei 6.332 Punkten plus 0,5%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.236 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu 1.2072 gehandelt und der Dollar zu 92,24 Rappen. Das Wetter. Auch morgen ist es weiterhin sonnig und warm mit 18 bis 21 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News und so geht's hier weiter. Milde Schelte für Uli Maurer. Der Nationalrat kritisiert den Bundesrat nur leicht wegen seiner Kampfjetpläne. Gelbe Karte für die NATO. Afghanistan will schon nächstes Jahr selbst für seine Sicherheit sorgen. Dann Zankapfelverwahrung. Was passiert mit den gemeingefährlichen Straftätern von früher? Der Polizstar und der Superbulle, wie ein chinesischer Hoffnungsträger über seinen Polizeichef stolperte. Und schließlich Bratislava, vom Provinznest zur Boomstadt, ein Besuch in der slowakischen Hauptstadt. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Mehr dazu auf unserer Website echo.drs.ch. Zuerst werden wir ganz schweizerisch. Denn wo Schweiz draufsteht, soll auch Schweiz drin sein. Das Schweizer Kreuz ist ein begehrtes Werbeinstrument. Darum will der Bund die Marke Schweiz besser schützen und regeln, wann ein Produkt als Schweizer Produkt verkauft werden darf. Nur, wie viel Schweiz ist denn noch schweizerisch? 50, 60 oder gar 80%? Darüber hat der Nationalrat heute gestritten. Geraldine Eicher.
Es ist ein Kreuz mit dem Schweizer Kreuz auf Verpackungen und Produkten. Es steht für Qualität und Exklusivität. Das fördert den Wert und den Verkauf. Aber es fördert auch die Nachahmerlust. Unter dem Label Made in Switzerland wird so manches verkauft, das den Namen nicht verdient. Solchen Missbrauch will der Nationalrat bekämpfen, denn Missbrauch schadet dem Ruf der Marke Schweiz. Darin besteht Einigkeit. Mit der Einigkeit ist es damit schon vorbei. Bei der Kernfrage, welcher Schweiz-Anteil denn in welcher Produkteart sein soll, fand ein wahrer Basar statt.
60%,
50%,
80%,
50 oder 60%.
Zu schützen gibt es vieles. Ricola, Uhren, Schokolade, Messer. Und damit gibt es auch viel zu verdienen. 5,8 Milliarden Franken ist der Mehrwert der Marke Schweiz. Weil viel Geld auf dem Spiel steht, konkurrieren die Interessen von Bauern, Lebensmittelverarbeitern, Industrie und Konsumenten. Die vielen Einzelinteressen würden die ganze Balance gefährden, warnte FDP-Fraktionschefin Gabi Huber. Jeder schaue nur für sich.
Man will möglichst billig produzieren. Das heißt Rohstoffe, die es eigentlich auch in der Schweiz gibt, aus dem Ausland importieren oder zu einem möglichst großen Teil auch im Ausland produzieren können, sein Produkt aber gleichwohl mit der Marke Schweiz schmücken.
Besonders umstritten war, wie hoch der Schweiz-Anteil bei Lebensmitteln und bei industriellen Produkten wie Uhren sein soll. Für SP-Nationalrat Corrado Badin ist klar, er will so viel Swiss und so wenig Pschiss wie möglich.
Wir wollen keine Mogelpackungen.
Schwach verarbeitete Lebensmittel wie Fruchtsalat sollen gemäß Nationalrat zu 80% schweizerisch sein. Stark verarbeitete wie Teigwaren sollen zu 60% aus der Schweiz kommen. Mir gehe nicht.
Die Konsequenz wäre, dass die Spezialitätenbetriebe ihre Produktionsstätten ins Ausland verlagern und bei uns Arbeitslose der Allgemeinheit hinterlassen könnten.
Ein Basler Leckerli made in Ungarn, undenkbar für Markus Lehmann von der CVP. Bei Milch hat der Nationalrat eine Extraregelung eingebaut. Milch und Milchprodukte sollen einen 100%igen Schweizanteil aufweisen müssen. Bei den industriellen Produkten wiederum soll eine 60%-Regel gelten. Das für teure Produkte, etwa günstige Schweizer Uhren, warnten Interessenvertreter. SVP-Nationalrat Peter Spuhler sagte:
Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Und ich bitte Sie, hier Augenmaß zu halten und der Industrie nicht nochmals zusätzliche Mühlsteine um den Hals zu hängen.
Nach der Debatte waren viele in einem Zustand mittlerer Unzufriedenheit. Sie hoffen sich noch Veränderungen zu ihren Gunsten vom Ständerat. Auch für Bundesrätin Simonetta Sommaruga ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Der besonders hohe Schutz bei der Milch müsse nochmals überprüft werden. Sonst ist sie zufrieden.
Der heutige Tag ist ein guter Tag für das Schweizer Kreuz. Er stärkt die Marke Schweiz, indem für die Wirtschaft, aber auch für die Konsumentinnen und Konsumenten klar ist, was sie erwarten können, wenn sie eben ein Schweizer Produkt kaufen. Und das stärkt insgesamt die Marke und sichert auch die Glaubwürdigkeit der Marke Schweiz.
Dieser war der erste Streit. Der nächste ist soweit, wenn das Markenschutzgesetz im Ständerat diskutiert wird. Dort werden dieselben Streitigkeiten um Prozentsätze wie heute im Nationalrat ausgefochten werden. Ausgang offen.
Kaum ein Produkt wird gefühlsmäßig so stark mit der Schweiz verbunden wie die Schweizer Uhr. Swissmade auf dem Zifferblatt, das gilt als Gütesiegel für solides Handwerk, für Qualität und für Präzision. Bisher dürfen Schweizer Uhrenfirmen den Stempel Swissmade aufdrucken, wenn beispielsweise das Uhrwerk mindestens zur Hälfte in der Schweiz hergestellt worden ist. Wird diese 60%-Regel für die ganze Uhr wirklich eingeführt, müssten viele kleinere Schweizer Uhrenfabriken um ihre Existenz fürchten. Tobias Fessler hat eine dieser Uhrenfabriken besucht, Mondaine im solothurnischen Biberist.
Weiße Kittel, weiße Hosen, Plastikschuhe. Alles ist blitzblank in der kleinen Produktionshalle im solothurnischen Biberist. Die Angestellten, die hier filigrane Arbeit verrichten, tun das in absolut staubfreier Atmosphäre. Schon ein einzelnes Staubkorn könnte eine Uhr aus dem Takt bringen. Auch heute geschieht bei Mondaine vieles in Handarbeit, mit modernster maschineller Unterstützung. Präzise pickt eine Frau mit der Pinzette die losen Sekunden-, Minuten- und Stundenzeiger von der Metallplatte vor ihr und legt sie in die Schablone der Maschine. Ein Roboterarm greift die Zeiger und steckt sie gleich dahinter aufs Zifferblatt. Im nächsten Schritt biegt ein Mann von Hand krumme Zeiger gerade. Diese dürfen sich nicht berühren, müssen frei laufen können. Jede Uhr von Monden, aber auch von Marken wie Luminox oder M-Watch geht im Fertigungsprozess durch diesen Raum. Aus verschiedensten Komponenten setzen die mehrheitlich weiblichen Angestellten eine breite Palette von Uhren zusammen. Ronny Bernheim, Mitinhaber von Monden.
Das ist die Spezialität der KMUs, dass man eine breite Kollektion hat. Entsprechend sind die Serien pro Gehäuse oder Zifferblatt deutlich kleiner als bei Großkonzernen.
Für Monden, die kleinere Stückzahlen produziert, lohnt sich für viele Einzelteile deshalb die Automatisierung nicht. Monden importiert so auch Kleinserieteile für ihre Produkte. Die Uhr bleibt aber Swissmade, denn heute gilt, kommt das Uhrwerk aus der Schweiz, wird sie hier zusammengestellt und auch kontrolliert, ist es eine Schweizer Uhr. Sollten sich aber die Anforderungen für Swissmade verschärfen und künftig auf 60% der Herstellungskosten beziehen, gibt es für Ronny Bernheim nur zwei Möglichkeiten, um weiterhin Swissmade zu sein. Entweder werden seine Uhren massiv teurer oder aber sie werden schlechter.
Dieses Gesetz wird viele in den unter- und mittleren Preislagen dazu zwingen, Produkte aus dem Ausland in günstigerer Qualität, billiger, aber auch in schlechterer Qualität zu importieren. Es tönt paradox, aber je billiger und in dem Sinn auch schlechter importierte Teile sind, desto eher erreiche ich dann die 60%.
Die Alternative wäre, mehr Einzelteile in der Schweiz zu kaufen, statt zu importieren. Zum Beispiel handpolierte Gehäuse. Aber das liege für Monden nicht drin.
Wir haben es durchgerechnet, eine Uhr bei uns, die im Laden 180 Franken kostet, würde auf 460 Franken hochgehen bei identischer Qualität.
60% der Herstellungskosten hier in der Schweiz, das ist für mehr als 2 Dutzend KMUs aus der Uhrenindustrie eine zu hohe Hürde für die Bezeichnung Swissmade. Sie plädieren für 50% der Selbstkosten. Im Gegensatz zu den Herstellungskosten gehören da auch die Kosten für die Miete, die Vermarktung, die Administration oder die Logistik dazu. Gelingt dieses Vorhaben nicht, ist für Bernheim klar.
Wenn wir mehr als 50% gehen, gefährden wir Arbeitsplätze und unsere Konkurrenzfähigkeit.
Er sähe für seine Uhrenfabrik in der Schweiz keine Zukunft mehr. Gut möglich, dass Monden oder auch andere Schweizer Marken ihre Uhren dann in Asien produzieren müssten, ohne das Label Swissmade.
Tobias Fassler über die Sorgen einer kleinen Schweizer Uhrenfirma. Der Bundesrat hat den Schweden ausgewählt. Der Gripen soll künftig den Schweizer Himmel bewachen. Nicht das beste, aber das günstigste Flugzeug, so hieß es. Als vor einem Monat aber ein Testbericht auftauchte, der dem Schweden miserable Noten erteilte, da wuchs der Zweifel an Gripen. Inzwischen haben sich die Wogen etwas geglättet und so verlief denn heute im Nationalrat die Gripen-Sonderdebatte in Minne. Doch im Hintergrund gibt es ein großes Gezerre über die Finanzierung des Kampfjets. Dominik Meyer.
Verteidigungsminister Ueli Maurer muss viel von der Gripen-Verwirrung auf die eigene Kappe nehmen. Als die miserablen Testresultate an die Öffentlichkeit gelangten, sagte er zunächst, er kenne das Papier gar nicht. Kurz darauf korrigierte sich Maurer, alles in Ordnung, die Testresultate seien nur ein kleiner Teil des ganzen Auswahlverfahrens. Ein kommunikatives Hin und Her und dafür musste sich Maurer heute im Nationalrat etwas Tadel anhören, hier von FDP-Nationalrat Peter Malama.
Die mangelhafte Kommunikation des VBS war ein Steilpass für Armeegegner wie auch Anhänger der unterlegenen Flugzeuganbieter. Die Notwendigkeit der Beschaffung eines neuen Kampfflugzeuges ist unnötig in Zweifel gezogen worden.
Der Verteidigungsminister verteidigte sich gar nicht erst.
Da ist uns tatsächlich nicht alles ganz geglückt.
Doch dem Nationalrat war es heute nicht nach ausgedehnter Manöverkritik. Schließlich nimmt zurzeit eine Delegation der Sicherheitspolitischen Kommission das Kampfjet-Auswahlverfahren ohnehin unter die Lupe. Spannend ist die Debatte übers Geld, die in den letzten Wochen entbrannt ist. Im letzten Herbst hatte das Parlament beim Bundesrat einen Vollausbau der Armee bestellt. Kampfjets, bessere Ausrüstung und ein Bestand von 100.000 Soldaten, das Ganze für 5 Milliarden Franken pro Jahr, 600 Millionen mehr als heute. Der Bundesrat hat gerechnet und hat im Februar eine Quittung vorgelegt. Für diese Wunschliste braucht es ab übernächstem Jahr ein Sparprogramm über 750 Millionen Franken. Das blieb nicht ohne Folgen. Der Bundesrat habe mit seiner Spardrohung das Meinungsklima in seiner Partei verändert, sagt heute CVP-Fraktionschef Urs Schwaller.
Mit der Drohung eines Sparprogrammes hat er ein Umdenken erzwungen. Wir wissen, ein Sparprogramm hat im Parlament keine Chance. Aus dieser Sicht hat natürlich der Bundesrat eigentlich taktisch richtig gehandelt.
Und die CVP verabschiedet sich von der 5-Milliarden-Armee. Das hat auch damit zu tun, dass verschiedene christdemokratische Anhänger des Vollausbaus seit den letzten Wahlen nicht mehr im Parlament sind. Auch über die CVP hinaus hat im Parlament die Unterstützung für die 5-Milliarden-Armee abgenommen. Der Vollausbau wankt, auch wenn sich Verteidigungsminister Maurer optimistisch zeigt.
Ich bin eigentlich der Meinung aufgrund meiner Gespräche, dass man eine starke Armee will. Und wer A sagt, müsste auch B sagen. Aber das wird sich wohl noch einiges bewegen bis zum endgültigen Entscheid.
Es bewegt sich bereits jetzt etwas. Die CVP will der Armee neu zwar mehr Geld geben, aber nicht 5 Milliarden. Und das Geld für den Gripen-Kampfjet soll in einem Fonds angespart werden. Neben Geld aus dem Rüstungsprogramm sollen auch Erlöse aus Immobilienverkäufen in diesen Fonds fließen. Das Ganze aber über Jahre hinweg. Die ersten Kampfjets könnten dadurch nicht bereits in 4-5 Jahren starten, so wie das der Bundesrat will. Offen für diese CVP-Idee zeigt sich die freisinnige Nationalrätin und Sicherheitspolitiker Corinna Eichenberger.
Ich könnte mir vorstellen, dass der Flugzeugkauf unter diesen Vorgaben zeitlich 2 bis 3 Jahre aufgeschoben würde.
Allerdings stellt sich Bundesrat Maurer gegen diese Fonds-Idee. Der Verteidigungsminister will andere Varianten nicht weiter kommentieren. Im Finanzdepartement aber heißt es, auch der Bundesrat arbeitet an neuen, günstigeren Varianten für die Armeefinanzierung. Ende April wird der Bundesrat Vorschläge machen. Klar ist, der Wind hat gedreht. Die luxuriöse 5-Milliarden-Lösung für die Armee hat heute kaum eine Chance im Parlament.
Die Beziehungen zwischen Afghanistan und dem Westen haben sich in den letzten Monaten drastisch verschlechtert. Vorfälle wie die Verbrennung von Koranbüchern haben die Bevölkerung gegen die ausländischen Truppen aufgebracht und erst recht kürzlich das Massaker, das ein amerikanischer Soldat unter Zivilisten angerichtet hat. Nun zieht der afghanische Präsident Hamid Karzai die Konsequenzen. Er will die Sicherheit für sein Land bereits 2013 selbst übernehmen. Also ein Jahr früher als geplant. Und er verlangt, dass sich die NATO-Soldaten aus den Dörfern zurückziehen. Ich bin nun verbunden mit Südasien-Korrespondentin Karin Wenger. Karin Wenger, wie ernst sind denn diese Ankündigungen zu nehmen?
Ernst zu nehmen sind sie bestimmt. Die Frage ist bloß, stellen sie wirklich einen grundlegenden Richtungswechsel dar? Und da glaube ich, dass man das eigentlich sehr klar mit Nein beantworten kann. Denn Karzai sagt zwar, er wolle, dass die Sicherheitsverantwortung bereits 2013, also eben ein Jahr früher, an die Afghanen übergeben wird. Aber das heißt natürlich noch lange nicht, dass bis 2013 alle Truppen aus dem Land sein müssten. Also ich sehe seine Aussage vielmehr als gute Eigenwerbung. Schaut her, ich bin ein patriotischer Afghane. Ich will, dass Afghanistan von Afghanen regiert wird. Aber damit bereitet er ja vor allem auch sein politisches Terrain vor für die Zeit nach dem Abzug dann der Truppen. Und ich denke, noch was darf man nicht vergessen. Nicht nur für Karzai wäre eine frühere Sicherheitsübergabe gut. Auch aus dem Pentagon hieß es heute, dass Obama mit Karzais Aussage durchaus übereinstimmen und einverstanden ist. Also die amerikanischen Truppen wollen ja aus dem Land und zwar so schnell wie möglich. Und jetzt wird das einfach in rhetorisch schön verschnürte Päckchen verpackt, damit alle das Gesicht wahren können.
Wären denn die afghanischen Polizei- und Armeekräfte tatsächlich in der Lage, so bald für die eigene Sicherheit zu sorgen?
Mindestens auf dem Papier, mindestens zahlenmäßig muss man das sicher mit Ja beantworten. Ich habe heute dann mit einem Sprecher der internationalen Schutztruppen in Kabul gesprochen und der sagte mir, dass bis Ende Jahr, und das ist eben interessant, dass bereits bis Ende Jahr diese 352.000 afghanischen Soldaten und Polizisten ausgebildet sein werden. Und das zeigt eben auch, dass Karzais Aussage nicht eine grundlegende Sinnesänderung darstellt, sondern sich einfach der Realität anpasst und diese als besonders afghanisch dann verkauft. gekauft. Die Frage ist dann, wie gut diese afghanischen Sicherheitskräfte ausgebildet sind. Und da sagt die ISAF, also die Schutztruppen, sagen da auch ganz klar, die brauchen noch Training. Aber auch das steht keineswegs im Widerspruch zu Karzais Aussagen von heute.
Raus aus den Dörfern, zurück in die Stützpunkte, das ist die zweite Forderung von Karzai. Nur, weshalb sollten denn die ausländischen Soldaten da überhaupt noch in Afghanistan bleiben?
Einerseits, weil das eine gigantische Maschinerie ist, nicht diese Armeemaschinerie, die kann nicht da einfach von einem Tag auf den anderen abgestellt werden. Also es braucht eine gewisse Zeit für diesen Abzug. Und andererseits, weil die Truppen ja bereits jetzt zu einem ganz großen Teil mit Selbstverwaltung beschäftigt sind, mit der Ausbildung eben auch von afghanischen Sicherheitskräften. Das heißt, auch hier wieder Karzais Forderung klingt in den Ohren der Afghanen wunderbar patriotisch, wunderbar markig. Und er kann damit sicher punkten.
Die ausländischen Soldaten, die helfen beim Aufbau des Landes, sie jagen, aber vor allem auch Taliban-Kämpfer. Ist das künftig noch möglich?
Ich denke, das wird sehr darauf ankommen, wie die Verhandlungen über das strategische Abkommen zwischen den Amerikanern und den Afghanen ausgehen wird. Also die Amerikaner wollen ja auch nach dem Abzug der NATO-Truppen 2014 Langzeitbasen in Afghanistan behalten, um ihren Einfluss natürlich in der Region zu bewahren. Und das würde sicher nicht bedeuten, dass sie dann einfach in den Basen sitzen würden. Also die Bekämpfung der Taliban könnte dann weitergehen. Und vielmehr auch die Bekämpfung von Al-Qaida-Zellen ist ganz sicher ein sehr langfristig angelegtes Ziel.
Interessant ist ja, dass gerade jetzt auch die Taliban ihre Friedensgespräche mit den USA abbrechen. Die seien reine Zeitverschwendung, hieß es heute. Ist das ein Zufall?
Ich denke, natürlich haben die Taliban jetzt dieses Momentum, also dieses Massaker der amerikanischen Soldaten in der Provinz Kandahar und damit auch diese hochschwelenden antiamerikanischen Gefühle in Afghanistan ausgenutzt. Aber ich denke, für die Taliban ist diese Gesprächsverweigerung auch eine Möglichkeit, Druck auf die Amerikaner auszuüben. Sie sagten, ihr habt uns 5 unserer Gefangenen aus Guantanamo versprochen. Also die Taliban sagten das und im Gegenzug wollten wir euch den amerikanischen Soldaten geben. Aber ihr haltet eure Versprechen nicht, ihr ändert ständig wieder eure Meinung. Also üben wir jetzt Druck aus. Etwa so würde ich das interpretieren. Und ich denke, die Amerikaner und die Schutztruppen, die wissen natürlich ganz genau, um einen ruhigen Abzug bei denen alle gewissermaßen auch das Gesicht bewahren können, durchzuführen, sind sie auch auf die Taliban angewiesen und auf deren Kooperation. Aber ich denke, bei dieser vorläufigen Gesprächsverweigerung jetzt der Taliban geht es also um ein weiteres Kapitel in diesem Endspiel dieses 10-jährigen Krieges, aber bestimmt nicht um das letzte Wort.
Alles wartet also auf das Endspiel, wie Sie sagen. Ganz herzlichen Dank für diese Informationen, Karin Wenger. Es ist 18 Uhr und fast 29 Minuten. Sie hören Echo der Zeit und hier geht's hier weiter mit undurchsichtigen Machtkämpfen in China, mit gefährlichen Straftätern in der Schweiz und mit einer neu erblühten Schönen in Osteuropa. Er galt als der große aufsteigende Star am chinesischen Polithimmel und als Anwärter auf eine Spitzenposition in der kommunistischen Partei, der frühere Handelsminister Bo Xilai. Jetzt ist er ganz tief gefallen. Er wurde als Parteichef der 32-Millionen-Metropole Chongqing abgesetzt. Die politische Karriere des ehrgeizigen Politikers dürfte damit zu Ende sein und damit auch das wochenlange Gezerre in der neuen chinesischen Führungsgeneration. Aus Peking, ARD-Korrespondentin Ruth Kirschner.
Die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua vermeldete die Absetzung Bo Xilais in wenigen Worten und ohne Hintergründe zu nennen. Dabei hatte der Politkrimi um den ehrgeizigen Aufsteiger China wochenlang in Atem gehalten. Denn um Bo Xilai und seinen als Superbullen bekannt gewordenen Polizeichef rankte sich der bislang größte Skandal im Umfeld der neuen Führungsgeneration, die ab Herbst das Ruder in der Volksrepublik übernehmen soll. Der eigenwillige Bo galt als Anwärter auf einen Platz im wichtigsten Machtzentrum Chinas, dem ständigen Ausschuss des Politbüros. Doch damit wird es jetzt nichts mehr, sagt der politische Publizist Li Datong. Bos politische Karriere ist vorbei. Für einen so großen Skandal muss jemand zur Verantwortung gezogen werden. So geht es in der Partei. Man braucht einen Sündenbock. Der Skandal, von dem Li Datong spricht, hat alle Elemente eines Politthrillers. Im Februar war Bo Xilais engster Vertrauter, der ehemalige Polizeichef der Megametropole Chongqing, ins amerikanische Konsulat geflüchtet, was eine diplomatische Krise auslöste. Angeblich fürchtete er um sein Leben und wollte um Asyl nachsuchen. Angeblich hatte er belastendes Material gegen seinen alten Chef dabei und soll ihn als größten Mafiaboss beschrieben haben. Nach US-Angaben verließ der Ex-Polizeiboss das Konsulat einen Tag später, freiwillig, und ist jetzt im Gewahrsam der KP. Gegen ihn wird ermittelt von parteiinternen Stellen. Möglicherweise hat er Dinge gestanden, die Bo belasten könnten, sagt Li Datong. Daher wird die Parteispitze gedacht haben, wir können Bo nicht halten. Mit der Absetzung wollen sie den Schaden für die Partei minimieren. Mit der Entlassung Bo Xilais war bis nach Abschluss der Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses gewartet worden, um das Treffen nicht zu überschatten. Doch bereits gestern bei der Abschlusspressekonferenz hatte Ministerpräsident Wen Jiabao den Politiker in deutlicher Form kritisiert. Ein erster Hinweis, dass Bos Schicksal besiegelt war. Das Parteikomitee und die Regierung von Chongqing müssen ernsthaft über den Zwischenfall mit dem Polizeichef nachdenken und daraus Lehren ziehen. Bo hatte sich vor allem mit seinem harten und eigenständigen Vorgehen gegen das organisierte Verbrechen in Chongqing einen Namen gemacht. Tausende wurden verhaftet, vielen wurde kurzerhand der Prozess gemacht, ein Dutzend hingerichtet. Das liberale China war über die Methoden entsetzt. Der 62-Jährige hatte außerdem eine neomaoistische Kampagne gestartet und die Menschen zum Absingen roter Revolutionslieder aus der Mao-Zeit verdonnert. Seine Absetzung gilt daher auch als Richtungsentscheidung gegen einen allzu linken Kurs der Partei. Doch Bo, ein sogenannter Prinzensohn aus einer einflussreichen Familie, hatte auch etwas, was chinesischen Spitzenfunktionären sonst völlig abgeht, nämlich Charisma. Er stach aus der Menge hervor, war locker und wusste, wie man mit den Medien umgeht. Er macht Witze und hat Humor. Er kann Smalltalk machen, wofür die meisten Parteibürokraten viel zu steif sind, sagt Li Datong. Doch er hat die Gesetze nicht ausreichend verstanden. Er hat geglaubt, er könne als starker Mann Politik machen. Das hat ihm geschadet. Als neuer Parteichef von Chongqing wurde Chang Dejiang ernannt, ein hochrangiger Parteifunktionär, der in Nordkorea studiert hat. Dass ein Vizepremier in die wichtige Metropole entsendet wird, deutet darauf hin, dass die Partei dort jetzt aufräumen will und dass sie es nicht duldet, dass jemand aus der Reihe tanzt.
Verwahrung. Das bedeutet heute, dass ein gefährlicher Verbrecher lange, vielleicht sogar sein Leben lang, in einer geschlossenen Abteilung verbringt. Das war in der Schweiz aber nicht immer so. Im Gegenteil, bis in die 90er Jahre dauerte eine Verwahrung oft nur wenige Jahre. Die Wende brachte erst der Mord vom Zolliker Berg an der jungen Pfadfinderin Pascal Brumann 1993. Die alte Praxis hat zur Folge, dass gefährliche Straftäter jetzt kurz vor der Entlassung stehen, weil sie damals eben nicht verwahrt wurden. Sie aber nun nachträglich doch noch zu verwahren, das ist schwierig, wie ein neues Urteil des Bundesgerichts zeigt. Kurdin Vinzenz.
Der brutale Mörder Werner K. wurde 1993 zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Verwahrt wurde er nicht. Lieber eine lange Haftstrafe statt eine Verwahrung mit Therapie. Das sei damals eine verbreitete Ansicht bei Staatsanwälten gewesen, sagt Marcel Bertschi, in jener Zeit oberster Zürcher Ankläger.
Damals war man der Meinung, dass mit der Therapie, mit Betreuung praktisch jeder Straffällige wieder auf den richtigen Weg gebracht werden könnte. Und von der Staatsanwaltschaft aus hatten wir die Befürchtung, dass wenn man die Verwahrung aussprach, dass der Verurteilte dann rascher wieder die Freiheit genießen konnte.
Jetzt, kurz bevor der mehrfache Mörder Werner K. wieder auf freien Fuß hätte kommen sollen, verlangte die Zürcher Oberstaatsanwaltschaft die nachträgliche Verwahrung. Exakt mit dem Argument, dass damals eben ein anderer Zeitgeist geherrscht habe. Der heutige Oberstaatsanwalt Martin Bürgisser sagt es so.
Wir haben darauf hingewiesen, dass damals eine Verwahrung gelegentlich bedeutet hat, dass verwahrte Personen nach wenigen Jahren wieder auf freien Fuß gesetzt wurden und die Verwahrung aufgehoben wurde.
Würden Werner K.'s Taten heute beurteilt, so also das Argument, würde er verwahrt. Zu Ende gedacht würde das bedeuten, dass alle Straftäter, die vor dem Mord am Zolliker Berg zu einer langen Gefängnisstrafe verurteilt wurden und jetzt vor der Entlassung stehen, damit rechnen müssen, dass sie nachträglich doch noch verwahrt werden. So einfach aber will es das Bundesgericht den Behörden nicht machen. Zwar hat es sich im Fall Werner K. für eine nachträgliche Verwahrung entschieden, aber nur, weil das psychiatrische Gutachten seinerzeit mangelhaft war. Dass man aber damals mit Verwahrungen halt anders umging als heute, ließen die Richter als Argument nicht gelten. Das heißt also, bei jedem einzelnen dieser potenziell immer noch gefährlichen Straftäter werden Staatsanwälte und Richter gute, konkrete Gründe für eine nachträgliche Verwahrung finden müssen. Der Hinweis, andere Zeiten, andere Sitten, der genügt nicht. Und auf die Behörden dürften in nächster Zeit noch ein paar Fälle wie jener von Werner K. zukommen. Allein im Kanton Zürich sind nämlich zurzeit 200 gemeingefährliche Verbrecher im Gefängnis, die ihre Strafe irgendwann abgesessen haben werden.
Kurdin Vinzenz über ein heikles Urteil. Die Slowakei ist seit dem Wahlsieg von Robert Fico vom Wochenende wieder in der Hand der Linken. Das macht der Wirtschaft Sorgen. Sie befürchtet nämlich, dass sich unter Fico das Investitionsklima verschlechtern wird und dass seine Regierung die Steuern erhöht. Denn die Slowakei hat eine eindrückliche Wachstumsphase hinter sich, was gerne der liberalen Wirtschaftspolitik zugeschrieben wird. Vor allem die Hauptstadt Bratislava boomt. Sie hat sich in den letzten Jahren von einem öden Provinznest zur imposanten Metropole gewandelt und liegt vor allem bei innovativen Jungunternehmen hoch im Kurs. Von dort Mark Lehmann.
In einem schicken Café etwas außerhalb des Zentrums von Bratislava sitzt Ivan Skulteti und schlürft seinen Cappuccino. Der smarte 31-Jährige im engen Designeranzug kommt oft hierher, denn gleich im Haus nebenan betreibt er seine Firma ActiveNet, ein junges Unternehmen im Bereich der Informationstechnologie.
My company is ActiveNet. It's focused on IT, so information technologies, computers, internet. And web pages, you know, so.
Los ging's vor ein paar Jahren mit Webdesign. Später kamen anspruchsvollere Aufträge hinzu, sogenanntes Content Management, Systeme zur Erfassung von Dokumenten, die ihr entwickelt, oder umfassende Internetlösungen für immer größere Kunden.
And now, as the business growing, I found the clients that would like to make bigger solutions. So.
Skultetis Firma ist rasch gewachsen. Bald musste er zusätzliche Mitarbeiter anstellen. Dafür sei Bratislava das Paradies gewesen, sagt der studierte Mathematiker. Lauter gute Leute auf dem Markt, motiviert, top ausgebildet, ohne zu hohe Lohnansprüche. Doch diese Zeiten seien allmählich vorbei. Der Arbeitsmarkt sei hier in gewissen Branchen bereits ausgetrocknet. Die richtigen Leute zu finden, wäre immer schwieriger.
I need additional people, but there's a problem, you know. There's a lot of positions not filled. Companies like me and
Dennoch sei Bratislava weiterhin ein guter Ort für Start-ups. Die vielen Jungunternehmer hier befruchteten sich gegenseitig, schafften eine zusätzliche Nachfrage.
Yes, definitely. Bratislava is a good place. There are a lot of opportunity to work here and
Sogar aus dem Ausland kämen nun IT-Spezialisten, weil sie wüssten, dass hier das Business brummt. Eine schlanke Bürokratie, moderate Steuern und die Einführung des Euro, der trotz Krise den Firmen eine gewisse Planungssicherheit gibt, das sind nur einige der Gründe, weshalb Bratislava in den letzten Jahren für Jungunternehmer attraktiv geworden ist. Der Chemiker Robert Mistrik nennt noch einen weiteren.
Ja, glaube ich, dass Bratislava sehr viel profitiert von Wien. Die Nähe zum Westen. Bratislava ist eine Grenzstadt. Deswegen ist der Bratislava ein großer Profiteur.
Wien ist nur rund 50 Kilometer von der slowakischen Hauptstadt entfernt. Die Stadtgrenze bildet gleichzeitig die Grenze zu Österreich. Für Mistrik mit ein Grund, sein Unternehmen, das im Bereich der Pharmaforschung tätig ist, in Bratislava anzusiedeln. Zwar habe er in Wien studiert und mit dem Gedanken gespielt, seine Firma in Österreich zu gründen, aber letztlich habe er mehr für Bratislava gesprochen. Bratislava zieht. Die einst graue Provinzmaus hat in den letzten Jahren auf viele wie ein Magnet gewirkt. Die Einwohnerzahl ist nach einem Aderlass in den 90er Jahren wieder gestiegen. was natürlich Folgen hat für die städtebauliche Entwicklung. Ingrid Konradova ist seit einem knappen Jahr Stadtarchitektin in Bratislava. Sie sagt:
Also die Stadt heute gefällt mir gar nicht.
Die Entwicklung sei viel zu unkoordiniert vonstatten gegangen. Bis 2007 habe es überhaupt kein Stadtplanungskonzept gegeben. Klar, dass die Investoren Lunte gerochen und den Spielraum ausgenutzt hätten, der sich ihnen geboten hat.
Deswegen sind da große Investorengesellschaften entstanden mit Milliardenerträgen, die einfach auch jetzt nicht nachlassen wollen, ja, in ihrem Wunsch nach Kubikmeter.
Ingrid Konradova hat einen schweren Stand gegen die finanzkräftigen Investoren, denn die Behörden verscherbelten nach der Wende in den wilden 90er Jahren praktisch alles, was sich zu Geld machen ließ. Der Boden ist zumeist in privater Hand, dementsprechend wenig Einfluss habe die Stadt nun auf die Entwicklung.
Aber natürlich, das ist ganz anderes Denken hat ein Investor, ganz anderes hat die Stadt. Ja? Also die Stadt würde eben Parks und Straßen und Fuß- und Radwege planen, gerne. Aber der Investor rechnet sein Volumen, sein Gewinn.
So schießen denn neben der schön renovierten barocken Altstadt ungebremst verspiegelte Bürotürme in die Höhe. Architektonisch wertvolle alte Industrieanlagen müssen modernen, gesichtslosen Einkaufszentren weichen. Der öffentliche Verkehr wird von der Autolawine an den Rand gedrängt. Die Einwohner hätten zu all dem nichts zu sagen.
Das ist eine ungerechte Stadt und mich stört etwas an dieser Stadt.
So gesehen sei das fast wie zu kommunistischen Zeiten, sagt Ingrid Konradova. Damals hätten die Leute auch nichts zu sagen gehabt zu den Bauvorhaben. Die Bevölkerung tut sich deshalb heute noch schwer mit diesen monströsen, aber teils originellen Gebäuden aus den 50er, 60er, 70er Jahren, die das Stadtbild auch immer noch prägen. Sie sind häufig in einem erbärmlichen Zustand. Was tun mit ihnen?
Natürlich, das ist so eine große Last, die diese Architektur trägt. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wir wollen nicht die sein, die auch wieder alles abtragen. Ja? Wir haben unsere Kultur und unseren Stolz und das ist unsere Vergangenheit.
Und so sieht sich die Stadtarchitektin einer permanenten Zerreißprobe ausgesetzt. Sie muss Bratislava gleichzeitig erhalten und erneuern und dieser mitteleuropäischen Boomstadt bei der Suche nach einer neuen Identität behilflich sein.
Mark Lehmann nahm uns mit nach Bratislava. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Thomas Kühnzi, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.